manchmal bin ich auch selbst verletzt davon, was da unten gesagt wird. Und dann kann ich nicht so schnell reagieren oder reagiere selbst auch emotional. So, und da finde ich immer, das darf ich mir auch gar nicht verkneifen. Denn letztendlich, der ganze CSD, da geht es darum, etwas, was ich fühle, wer ich bin, was ich bin, wen ich liebe. Also es geht so viel um das, was mich ausmacht.
Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier: Wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Man sagt ja, dass sich die Gesellschaft in immer mehr Einzelgruppen zersplittert und auch die queere Community in immer mehr Einzelinteressen verfällt. Das mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass wir bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Ja, und ich glaube, dass wir uns alle was zu sagen haben. Happy Pride! Es ist CSD-Saison und viele von uns wären jetzt mitten in Reiseplanungen oder Vorbereitungen oder einfach nur voller Vorfreude. Und jetzt ist durch Corona alles anders. Aber wahrscheinlich ist es für niemanden so anders wie für meinen heutigen Gast. In den letzten Jahren hat wohl niemand in Deutschland auf mehr CSD-Bühnen gestanden als die Sängerin, Entertainerin und Aktivistin Annie Heger. Sie moderiert viele CSDs in ganz Deutschland alleine oder, wie ich finde, in virtuosen Doppelmoderationen, aber auch als Sängerin in unterschiedlichen Konstellationen. Zusammen mit ihrer Frau Vanessa Maurischat, mit der sie seit 2017 auch mit dem Kabarettprogramm Eine geht noch tourt, aber eben mit ihr auch auf CSDs auftritt. Oder mit der Aktion 100% Mensch. 100% Mensch ist aus dem gleichnamigen CSD-Song von 2014 entstanden. Damals sang Annie zusammen mit vielen anderen queeren Promis, unter anderem Hella von Sinnen oder Stefan Runge. Ja, und daraus ist dann eine wichtige Community-Organisation entstanden, die bis heute vielfältige Diversity-Arbeit macht und oft mit Annie an vorderster Front kämpft. Aber Annie war auch dabei beim Kampagnensong Ich sage Ja von 100% Mensch. Da ging es natürlich um die Ehe für alle und später wurde Annie dann auch 2016 eine der Sprecherinnen der Initiative Ehe für alle. Das war ein großes Bündnis mit vielen queeren unterschiedlichen Organisationen. Sie moderiert und diskutiert bei unzähligen Community-Events und noch im Februar war sie während der Berlinale Host der diesjährigen Teddy-Verleihung, also des wichtigsten internationalen queeren Filmpreises. Doch Annie macht und ist noch so viel mehr. Sie ist ein Name nicht nur in der Queerszene, sondern zum Beispiel auch in der Blattdeutschszene. Hat mit Wattenskandal ein eigenes blattdeutsches Programm und ist Autorin der NDR-Radioglosse Hör mal ein Bait and Toe. Das habe ich jetzt wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, heißt aber wohl Hör mal ein bisschen zu. Im Gespräch mit ihr möchte ich auch über ein Thema reden, das wir in diesem Podcast noch gar nicht hatten, nämlich Religion. Annie organisiert nämlich CSD-Gottesdienste, singt in Kirchen. Ja, wie passt das alles zusammen? Annie, get your gun. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Annie.
Moin. Wie schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du hier bist. Und wir müssen einfach mal sagen, du bist jetzt der erste Gast seit, glaube ich, 7 Folgen. Also seitdem wir alle Folgen nur per Internet aufzeichnen konnten, bist du jetzt der erste Gast, der mit mir live im Studio steht.
Und wie fühlt sich das an? Ist ja ein bisschen Abstand,
ganz
ne?
Wir haben Abstand und trotzdem bin ich ganz aufgeregt. Annie, kannst du dich erinnern, ab wie vielen CSDs du überhaupt schon gewesen bist?
Oh Gott, da müsste ich jetzt, also
grob, also du musst
grob,
dir jetzt nicht alle
okay, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ich mich mit 17 geoutet habe und deswegen, das ist 20 Jahre her, in 20 Echt? Jahren, nur in den ersten 8 Jahren selber CSDs als sozusagen Konsumentin und Mitdemonstrierende besucht habe und dann aber in den letzten, ich möchte sagen, 12 Jahren pro Jahr auf mindestens 10 CSDs war. Kannst du das jetzt ausrechnen?
Nee, das kann ich definitiv nicht, aber es sind, sagen wir mal, viele.
Ja. Ja,
gut. Das sind natürlich CSDs in ganz Deutschland, weil du moderierst die, du singst auch da, du bist auch manchmal nur als Sängerin oder bist manchmal nur mit Axel Mensch beispielsweise.
Ja.
Wie läuft das? Die sagen, hey, wir haben ein CSD, magst du den nicht? Oder bewirbt man sich da? Oder wie kommt man auf diese, warum bist du die das als Einzige?
Warum
immer wenn ich irgendwo auf ein CSD gehe, steht auf der Bühne Annie Heger.
Oh nee,
wieso ist das so?
Ja, genau, immer die gleichen Phrasen, immer das Gleiche. Hat
nee,
sie das
nicht
schon letzte
gesagt.
Woche in München
das
gesagt? Nein, nein. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. Bei mir war das so, ich habe vor 12 Jahren angefangen, den CSD in Oldenburg mit zu organisieren. War dann, schwupps, wie das so ist, eine der wenigen Frauen und deswegen dann auch gleich im Vorstand. Weil man da auch irgendwie Diversität natürlich haben
und
wollte.
Und eine Frau ist schon verdammt viel Diversität.
Dort zumindest war das zu dem Zeitpunkt. Es gab sogar einen Lesbenbeauftragten in diesem Verein.
Der durfte dann zurücktreten, weil du die...
Nee, ich fand, der hat die wunderbar vertreten. Das haben wir gleich einfach so gelassen. Aber so bin ich überhaupt in die CSD-Orga-Szene so reingekommen und dann natürlich auch, das nennen wir liebevoll, in der CSD-Nord-Kooperation die Schwuppenlandverschickung. Also wenn es irgendwo in der Nord-Kooperation Not am Menschen gibt, dann fahren wir zu den einzelnen CSDs und machen dort Radengel. Und,
Radengel muss man erklären, das ist so Security,
das ist,
dass die Leute nicht vor die Trucks laufen. Das sind wahrscheinlich
sind
bei euch auch richtige Trucker oder richtige Bagger wahrscheinlich.
Meinst du jetzt in Oldenburg? Moment.
Nein, keine
Oldenburg
Ahnung.
Ist eine Großstadt.
Ja,
wir haben 165.000 Einwohner.
Ja.
Und einen sehr, sehr großen CSD mit ungefähr 20.000
Echt?
Teilnehmenden seit ein paar Jahren. Von daher nicht zu unterschätzen. Größter CSD Norddeutschlands, würde ich jetzt mal behaupten. Es tut mir leid, Braunschweig. Nee, so bin ich da reingeraten und so habe ich auch sehr viele CSD-Veranstalter kennengelernt. Und wie das so war bei uns im Verein, wir müssen Geld sparen. Na gut, dann moderiere ich halt. So, und so ist es dann gekommen. Und dadurch,
also du warst schon vorher Moderatorin oder kamst du über die CSD-Moderiererei in den Moderationsjob ran?
Genau so war es. Also
ach so.
Eigentlich, ich habe vorher gesungen und getanzt und geschauspielt. Das war das, was ich.
Also du moderierst hier heute große Galas und machst auch Sachen, die gar nichts mit Queer zu tun haben.
Null. Also ich auch, mein Vater sagt immer, man muss aufpassen bei dir, du machst vom Kaninchenzüchterverein bis zum Kondomhersteller jede Gala. Also ich habe große Freude daran, vor allem an Themen, mit denen ich normalerweise gar keine Berührungspunkte habe. Aber CSD ist ja nun mal wirklich volle Breitseite Berührungspunkt. Mhm. Und ich bin dann auf sehr, sehr vielen CSDs gewesen und viele CSD-Veranstalter waren auch bei unserem CSD in Oldenburg. Und dann fing das so langsam an, dass sie einfach gefragt haben, möchtest du nicht auch bei uns moderieren? Und ich glaube, ich habe mich noch nie beworben dafür, einen CSD zu moderieren. Ich habe durchaus mal, wenn ich einfach nur irgendwo singen wollte mit meinen Swing-Mädels oder so, da habe ich dann mal was.
Swing-Mädels ist was?
Sweet Sugar Swing sind Mary, Tina und ich. Wir machen Good Old American Swing-Musik.
Das auch noch.
Und ja, genau. Und wir haben dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum und wir können uns kein beschisseneres Jubiläumsjahr gerade vorstellen.
Ja. Das heißt, das ist auch noch eine Möglichkeit, in der du auch... Also das heißt, du trittst entweder auf alleine, du trittst auf mit deiner Frau, du trittst auf mit 100% Mensch, du trittst auf jetzt in der Konstellation.
Das, was die Menschen brauchen, das, was die Menschen wollen, das sind ja auch... jeder CSD in Deutschland hat ein anderes Gesicht.
Genau, und darüber möchte ich mit dir sprechen. Wie unterscheiden die sich? Was sind so die Merkmale? Merkt man das direkt? Weiß man vorher schon, wie die ticken? Warum ticken die anders? Erklär das mal ein bisschen.
Also, jeder CSD in Deutschland ist historisch auch ein bisschen anders gewachsen, kommt aus unterschiedlichen Ecken. In Oldenburg kommt der CSD sehr aus einer linken Szene und dadurch sind auch die Finanzierungsstrukturen andere in Oldenburg immer gewesen. Das hat sich dann irgendwann dazu hin entwickelt, dass es eine Haushaltsbezuschussung der Stadt auf einmal gab für das Kulturprogramm. Man konnte Dinge etwas professioneller gestalten. Das ist so der CSD in Oldenburg.
Das heißt, jetzt nicht so kommerziell wie andere, willst du damit sagen?
Also wir nehmen auch zum Beispiel keine Sponsoren, irgendwie genannt werden wollen, großartig. Also wir wollen kein CSD in Jägermeister Orange oder Jäfer Grün.
Und hinter der Bühne hängt kein riesen Sparkassenlogo oder so?
Nein. Tut es nicht. Also hinter der Bühne hängen die Banner von der IWIT-Kampagne, die Banner von den anderen CSD.
IWIT ist, ich weiß, was ich tue, das ist eine Kampagne der AIDS-Hilfe. Ja.
Entschuldigung.
Genau, nein, man muss auch noch, falls es gibt, gibt auch jemand, der das gerade nicht, dem das nicht direkt eingefallen ist.
Richtig. So, also das ist eben nicht dort. Dann gibt es aber natürlich riesige CSDs wie der CSD in Hamburg oder aber auch in München oder in Berlin. Ich glaube, jeder, der schon mal auf diesen drei CSDs war, kann wirklich sagen, so unterschiedlich wie diese drei kann man eigentlich gar nicht sein.
Weil die Mentalität so verschieden
ist. Ja,
die
ist sehr unterschiedlich. Vor allen Dingen ist in Hamburg zum Beispiel the scenery, also die Aussicht ist fantastisch auf die Alster.
An der Außenalster.
Genau, direkt an der Außenalster. Geht aber natürlich auch so mit den Ständen, mit den Infoständen und den Partybuden und dem DJ-Tower so um die Alster drumherum und irgendwo so am Ende steht eine Bühne. So, und da hast du halt eher Laufpublikum. Das ist unglaublich schwierig, die Menschen mit Botschaften zu versorgen von so einer Bühne.
Weil das ist wie so ein Weg, wo man so Stationen macht und die Leute gucken und
genau,
gehen weiter. Und
du hast so einen Blick auf eine Currywurstbude. So, das ist eine ganz große Herausforderung und trotzdem mag ich den CSD besonders gerne, weil
du das... du alle 10 Minuten das selber erzählen kannst, weil die Leute sich ausgetauscht haben.
Das auch, also die Vorbereitung ist marginal. aber man hat eben... Man hat in Hamburg wirklich das Gefühl, man trifft jeden aus der ganzen Szene. Es ist so ein bisschen wie Klassentreffen. Und das ist ganz schön. Es kann
warum?
Sein,
weil durch dieses Rumgelaufe, dass man irgendwann an jeden halt auch gesehen hat?
Der CSD in Hamburg ist immer am 1. Augustwochenende und ist meistens der letzte CSD der ganzen Saison der CSDs, die so im Norden stattfinden. Das heißt, es ist das erste Wochenende, an dem nicht alle in Vorbereitung oder in Organisation sind. Das heißt, da fahren dann irgendwie alle hin und haben eine gute Zeit. Und das Tolle ist, das Hamburger CSD-Team begrüßt uns auch immer ganz herrschaftlich mit Freigetränken auch.
Ach so.
Was nicht, also das auch nicht
ist
schlecht
ja auch
ist.
Ein Argument.
Genau, aber ich weiß nicht, ob das in Berlin vielleicht ähnlich ist.
Mit den Freigetränken.
Nicht mit den Freigetränken, aber mit diesem Mitgliederbereich, der da...
Du kenntest, du hast den Berliner CSD ja auch mehrmals moderiert.
Ja, aber ich war halt noch nie...
Vorne.
So, genau. Ich war noch nie vor der Bühne und ich war noch nie in diesem Mitgliederbereich, wo sich sehr, sehr viele AktivistInnen der Szene einfach ja auch nun treffen können.
Du warst im Mitgliederbereich noch nicht?
Nee, ich war immer nur in dem, was noch danach kommt. Also die Schleuse.
Also der VIP-Bereich.
Genau, die Schleuse
wo die ganzen,
zur Bühne.
Wo die ganzen Künstler sind,
richtig,
die du dann anmoderierst.
Ich habe Felix Jehn gesehen.
Gesehen oder angefasst?
Ich habe ihn nicht angefasst.
Nein,
sowas mache ich nicht. Also, da frage ich vorher.
Ja, schon klar, aber wenn du den Berliner CSD moderierst und du hast diese ganzen großen Künstler, ist das eher, was dich aufgeregt macht oder sind es die vielen Leute? Erklär mal, was da bei dir im Kopf vorgeht, wenn du da... Wie viele Leute sind das? 100.000, die da vor einem stehen?
Nee, das sind ja eigentlich mehr. Also bis zur Siegessäule stehen ja quasi die Menschen. Hinten dünnt es sich ein bisschen aus. Aber das sind, glaube ich, die vierfache Menge, die da die ganze Zeit vor einem stehen. Aber das sind nicht die natürlich aufmerksam zur Bühne gucken. Das sind viel weniger. Die machen mich überhaupt nicht nervös, weil die so weit weg sind. Ich habe überhaupt gar nicht... Also ich habe eher, nicht Angst, aber eher Respekt vor CSDs, wo die Menschen sehr nah an der Bühne sind, sogar noch mit mir kommunizieren können.
Also was reinrufen.
Was reinrufen.
Was
das
rufen
ist immer
die so?
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als wir gemeinsam auf dem CSD in Bielefeld waren.
Ja.
Da rief, da war ein Herr auf der Bühne, der etwas älter war als wir.
Kann mich sehr genau daran erinnern, ja.
Genau. Und ich weiß jetzt leider nicht mehr, für welche Institution er dort war, aber da kam ein Spruch eines jüngeren Menschen von unten, dass der alte Sack sich doch bitte von der Bühne verziehen sollte und so weiter und gesagt, du bist hässlich und so. Und das sind so Momente, die fordern mich sehr, weil ich das, also erstmal kann ich das kaum ertragen, dass ein Mensch so etwas einem anderen Menschen sagt, beziehungsweise ihm das so vor die Füße knallt. Dann auch noch auf so einer Veranstaltung, in der
wo es ums Gegenteil geht.
Genau, wo es irgendwie um Respekt, um Akzeptanz geht und um Toleranz und wie auch immer, dass wir eben das begrüßen, was an dem anderen anders ist als an uns selbst, weil die Welt sonst so wirklich tierisch langweilig wäre. das ist schwierig, da auch adäquat drauf zu reagieren. Ich habe eine absolute Machtposition, wenn ich da oben stehe. Einmal, weil ich oben stehe, ich stehe meistens erhöht zu den Menschen.
Und du hast ein Mikrofon in der
und
Hand.
Und ich habe ein Mikrofon in der Hand und der Mensch da unten eben nicht. Und wenn ich wollte, könnte ich ihn verbal platt machen und er hätte keine Chance, sich großartig dazu zu äußern, weil die Menschen ihn wahrscheinlich gar nicht richtig hören würden. So.
Du hättest aber hören können, weil das, was er rief, das hast ja nur du gehört und der Mensch auf der Bühne, weil du hättest ja auch, sag ich mal, anders lösen können. Entscheidest du das innerhalb von einer Bruchteil von einer Sekunde, wie man dann reagiert oder
ja,
was sind überhaupt die Kriterien?
Absolute, das ist tagesformabhängig. Manchmal bin ich auch selbst verletzt davon, was da unten gesagt wird. Und dann kann ich nicht so schnell reagieren oder reagiere selbst auch emotional. So, und da finde ich immer, das darf ich mir auch gar nicht verkneifen. Denn letztendlich, der ganze CSD, da geht es darum, etwas, was ich fühle, wer ich bin, was ich bin, wen ich liebe. Also es geht so viel um das, was mich ausmacht. Und ich finde, da muss ich manchmal nicht so tun, als wäre ich aus Stahl und das würde alles irgendwie an mir abprallen. Da kann ich auch einfach mal sagen, das, was du gerade gesagt hast, das hat mich zutiefst verletzt.
Glaubst du, dass das dann auch ankommt oder ist das einfach nur, um die Situation zu retten?
Liegt ein bisschen am Alkoholspiegel desjenigen, der die Dinge gesagt hat. Die Zunge sitzt oft lockerer bei Menschen, die bereits Alkohol getrunken haben. Und da machen wir uns nichts vor. Das ist auf CSD-Veranstaltungen häufiger der Fall. Ich würde mir das manchmal anders wünschen, kann aber total verstehen, dass da Unmengen von Menschen sind, die das feiern wollen, was wir schon erreicht haben.
Das ist ja eine richtig schwierige Gratwanderung. Genau, es ist Party. Wir wollen ja auch mit Party in der Öffentlichkeit sein. Wir wollen auch mal Mehrheit sein. Wir wollen auch mal nicht Rücksicht nehmen
müssen.
Demonstration
von Lebensfreude.
Ja, und so. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich unsere politischen Botschaften uns selber vergewissern und selber formulieren, aber natürlich auch in die Welt rausrufen und mit Menschen diskutieren auf der Bühne. Ist das immer so schwierig, auch ohne, sag ich mal, so einen Einwurf? Oder ist das generell so das Problem, diese Gratwanderung zu bestellen?
Ich habe auch schon mal von unten zugerufen bekommen, so, hört jetzt auf mit dem scheiß Gelaber und immer nur Politik, ich möchte wieder Party machen und so, wo bleibt die Musik? Ja, ich finde, wir haben als CSD-VeranstalterInnen in Deutschland und der Welt versucht, eine sehr, sehr kreative Mischung zu finden, eben aus, wie ich ja immer gerne sage, aus Bums, Fallera und Botschaft. Also, dass man versucht, nicht zu sagen, das hier ist die politische Abschlusskundgebung und danach können wir uns alle betrinken und feiern, sondern dass das alles nacheinander und zwischendurch und im Kuddelmuddel stattfindet, dass wir gerade ein Travestiekünstler auf der Bühne hatten und im nächsten Moment hole ich aber jemanden vom Lesbenring auf die Bühne und habe mit der ein wirklich gutes Gespräch oder dann eben jemand von dieser, von der wir gerade sprachen, IVIT-Kampagne von der AIDS-Hilfe. Also ich finde,
oder wir haben jemand ganz Bekanntes auf der Bühne, warum die Leute extra angereist kommen, oder wir haben jemanden, den niemand kennt. Das ist ja auch diese ganz wichtige Möglichkeit, auch da, sage ich mal, die regionale Szene zu stärken, denen die Bühnenmöglichkeit zu geben.
Das machen ja sehr, sehr viele CSDs, zum Glück. Also die ganz, ganz Großen eher nicht, weil die sich darauf verlassen, dass sie eben so groß sind und dass jeder bei ihnen spielen möchte, weil da so viel Publikum ist. Aber ich kann wirklich sagen, dass bei den anderen 35 CSDs in Deutschland gerade die Förderung von lokalen Newcomern und Newcomerinnen sehr im Vordergrund steht.
Aber es sind ja keine Profis, die das organisieren meistens. Ne? Das sind ja meistens
Richtig.
Vereine und die müssen quasi alle das Rad neu. Die Zuhörerinnen, der Zuschauer sieht nicht, dass du gerade wissend grinst. Das heißt, das ist natürlich auch eine Riesenaufgabe. Es ist ein riesiges Event, was natürlich einer wahnsinns professionellen Vorbereitung bedarf. Auf der anderen Seite sind es immer neue Teams, es sind Leute, die das nicht hauptberuflich machen. Wünschst du dir da manchmal mehr Professionalität?
Das kann ich gar nicht so über einen Kamm scheren. Ich finde, fast jedes CSD-Veranstaltungsteam kann mittlerweile jede Großveranstaltung in Deutschland wuppen, weil sie einfach unglaubliche Erfahrungen gesammelt haben in den letzten 40 Jahren. So, die einen mehr, die anderen weniger. Mhm. Und sicherlich gibt es Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Professionalität, auch was Bühnentechnik angeht. Oder eben auch Gespräche mit der Stadt oder mit dem Ordnungsamt. und solche Sachen, dass man auch vernünftige Sicherheitskonzepte hat. Also man wird zum Großveranstaltungsprofi, wenn man da lange genug dran bleibt. Wenn man nur ein Jahr mitmacht, dann natürlich nicht. Und diese CSD-Teams sind in ihrer Zusammensetzung sehr dynamisch. Da hast du recht. Also es kommt oft.
Dynamisch ist das eine Umschreibung für was?
Für dass sich die ProtagonistInnen doch sehr austauschen. So über die Jahre. Also das, was sich vielleicht jemand in 5 Jahren an Wissen erkämpft hat, kann dann eben sein, dass er nach 5 Jahren sagt, ich kann nicht mehr. Oder das ist nicht mehr mein Team. Oder hier werden mir nicht die Botschaften vertreten, die ich gerne vertreten möchte. Es gibt natürlich überall, wie das so ist, Befindlichkeiten. Und die gibt es gerade bei so einem emotionalen Thema. Das ist ja nicht nur irgendeine Demonstration. Die gibt es immer und dann explodiert es auch mal.
Es gibt richtig viel Streit.
Ja.
Ne? Auch bei den Großen.
Gerade bei den Großen.
Ja. Ja. Da reden wir auch gleich vielleicht noch ein bisschen drüber, aber jetzt erstmal diese Bühnensituation. Ne? Du sagst, es ist eine Gratwanderung, ist eine Spannung, die da ist. Gibt es so Tricks oder was könnte man lernen? Wie könnte man CSD-Abschlusskundgebung noch besser machen oder wie könnte man das besser miteinander verzahnen oder noch besser verzahnen, dass wir Politik und Party wirklich genießen können?
Also das sind ganz, ganz, da gibt es Lösungen, die sind so ganz, ganz einfach. Das ist auch, ich esse nicht einen Nachtisch nach einem Nachtisch, sondern vielleicht was Salziges, um danach wieder Lust auf einen Nachtisch zu haben. Also mache ich nicht 3 Redebeiträge nacheinander, weil dann hat der 2. und die 3. haben dann die Arschkarte gezogen, da hört keiner mehr zu. Also es muss wirklich eine große Abwechslung sein, die Abwechslung zwischen eben LokalmatadorInnen und vielleicht Weltstars, wenn man es sich denn leisten kann, oder die sich es leisten können, bei dir aufzutreten. Ich glaube, das macht es aus und vor allen Dingen glaube ich immer, dass man, solange nicht Wahlkampf ist, die Menschen, die vor Ort Politik machen, dass man die auf die Bühne holt. Weil ich habe das Gefühl, dass das die Menschen da unten vor der Bühne sehr interessiert, was die Menschen tun, die für uns Politik machen.
Die überhaupt zu kennen, weil
richtig,
oft, oft
die
sind
zu kennen.
Die ja gar nicht bekannt.
Genau.
Und wer ist der Abgeordnete?
Ich finde das immer im Wahlkampf schwierig, dann stehen die da alle oben und sagen sehr, sehr viele Dinge, die wir dann ganz, ganz gut finden und das ist alles sehr weichgespült und ja, das finde ich immer schwierig. Ich möchte nicht, dass mein CSD sozusagen eine Wahlkampfveranstaltung wird, aber ich glaube, es zeigt sich bei so einem Menschen, der Politik macht, eben das, wofür er wirklich steht, zeigt sich eben in so einem Wahlkampfsloch. Also ob der noch für uns kämpft.
Kennst du das auch, dass du einen Politiker vor dir hast und du merkst, wenn du mit dem sprichst, der hat gar keine Ahnung,
ja.
Ich könnte den jetzt mit 2 Sätzen, mit einer Frage
Schachmatt
setzen und du überlegst, ob du es machst und
mach ich nicht.
Warum nicht?
Ich mein Credo ist als Moderatorin, dass ich jeden, der auf meiner Bühne steht, wertschätze. Ob ich mit dem privat kann oder nicht, ob ich dem etwas zutraue oder nicht. Aber ich führe keine Menschen vor. Ich finde, das ist entgegen allem, was ich fühle und woran ich glaube, das möchte ich nicht tun. Ich kann aber ihn hinterher oder sie zur Brust nehmen und sagen, weißt du was, es gibt da ein paar Unstimmigkeiten in deiner Logik oder wie auch immer.
Aber es ist ja ein Politiker oder eine Politikerin möglicherweise, die gerade sehr seine Homophobie verbirgt, ja, und das auch kann, weil sie damit durchkommt, er damit durchkommt, wäre es dann nicht manchmal besser, wir würden die noch ein bisschen härter angehen.
Demaskieren
auch,
sozusagen.
Ja.
Also ich stelle schon Fragen, worauf ich gerne eine Antwort hätte. Ich stelle keine Frage, bei der ich bereits die Antwort weiß, weil das würde mich selbst langweilen. Mhm.
Also man fragt nicht nur die Positionen ab, weil die kennt man ja auch schon. Ne?
Ja, die lesen
also
wir ja auch schon vorher.
Wie stehen Sie zur, das muss man
ja. Ja, finde ich gut, Vielfalt.
Ja, ja, ja,
jeder soll doch lieben, wer er will. Nein, genau. Das brauche ich alles nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die du gerne demaskiert haben möchtest oder denen du anders auf den Zahn gefühlt haben möchtest, dass ich die eher erreiche, wenn ich sie nicht bloßstelle.
Ja, aber die haben dann trotzdem die Möglichkeit, sich anders darzustellen, als sie eigentlich sind. Und natürlich haben die Leute, die Community, die davor steht.
Ist aber nicht meine Aufgabe.
Okay.
Ich bin Moderatorin. Ich bin die, die das nicht bewertet.
Okay.
Also dann ist es nicht mein Job. Ich kann aber als CSD-Veranstalterin auf die Bühne gehen und kann sagen, oh Mist, jetzt habe ich jemandem die Bühne gegeben, der eigentlich sich nur unter einer homophoben Maske, also andersrum, unter einer homophilen Maske sozusagen versteckt. Darunter sieht es eigentlich ganz anders aus. Aber ich als Moderatorin kann das nicht. Und schon mal gar nicht ohne Absprache mit den Menschen, die mich für diesen Job engagiert haben. Denn die haben sich etwas dabei gedacht, dass dieser Mensch auf der Bühne steht und redet.
Und zwar von dir interviewt wird.
Das und heißt, von mir interviewt wird. Und es gibt da ja ganz, ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Manchmal bekomme ich richtige Fragenkataloge zugeschickt und da darf ich mich eigentlich nur daran halten. Das ist schwierig für mich, möchte ich sagen. Und dann gibt es aber auch so CSDs, da kommst du an, kriegst noch nicht mal einen Soundcheck mit, weil der für dich gar nicht vorgesehen ist. Und dann bekommst du den Ablauf des Tages halt mit der ersten Moderation in die Hand gedrückt. So, das macht mir am meisten Spaß. Also da laufe ich zu Hochtouren auf, ne? Das liebe ich.
Hast du das Gefühl, manchmal stehen Künstlerinnen auf der Bühne, die da eigentlich nichts zu suchen hätten, weil sie mit der Community nichts zu tun haben?
Absolut.
Jetzt
natürlich.
Brauche ich
Namen. Total. Nee, oh Gott, nein.
Nein, aber
steht mir nicht ganz so gut. Aber natürlich, das gibt es. Und ich kann das verstehen, wenn du Erfolg haben möchtest, dass du dir Nischen suchst. Denn wo hat man schnell Erfolg? In Nischen. So. Und ich finde es auch nicht gut, dass ich jetzt unsere Community als Nische bezeichne. Aber letztendlich ist es nichts anderes.
Ja.
Genau. Und da gibt es sehr, sehr viele. Aber ich kann das auch nicht ganz verurteilen, denn Wir brauchen unsere Alliierten und wenn die zu unserer Arbeit und zu dem, was wir wollen, einen anderen Bezug bekommen, dadurch, dass sie bei uns auftreten, dann hat das für mich schon wieder eine Rechtfertigung.
Das bindet die dann auch ein bisschen an die Community.
Absolut. Und sie sind gleichzeitig auch wieder Sprachrohr in ihr heteronormatives Lebensgeflecht.
Ich hatte so ein bisschen bei der letzten CSD-Saison, wie heißt die von den Spice Girls, die jetzt da aufgetreten
ist?
Mel C. Mhm. Die ja auch nicht unbedingt was mit der Community zu tun hatte, sich aber aus irgendwelchen Gründen die Prides ausgesucht hatte. Und dadurch so eine richtige, auch mit ihren Tänzern, ich hatte das Gefühl, dass sie sich richtig Gedanken gemacht hat, wie sie damit die Community
da ankommt
erreicht.
Auch. Ja, ja. Ja, dazu muss man aber auch sagen, dass sie schon damals als Sporty Spice, ich war kein Spice Girls Fan, aber ich weiß jetzt trotzdem, schon sehr gut bei uns Lesben angekommen ist.
Okay.
Es war schon immer so, dass man gemunkelt hat und sich gewünscht hat, dass sie vielleicht doch eher sich nicht zu Cis-Männern hingezogen fühlt, sondern
aber war nicht so,
Wohl nicht, aber deswegen war sie schon immer relativ präsent in der Szene, möchte ich sagen.
Redest du mit diesen Leuten dann auch Backstage oder ist das...
Mit Mel C jetzt nicht unbedingt, weil das in Berlin keine Chance gab, weil ich direkt vorher auf der Bühne war und danach ist sie so weggeschleust worden. Aber eine Woche später war sie ja in Hamburg.
Genau.
Und da hat ja Vanessa Maurischat, also meine Frau,
moderiert.
Genau, moderiert und hat sie anmoderiert.
Also einer von euch ist immer
richtig.
Irgendwo.
So, und sonst am Ende sonst noch Holger Ettmeier. Also einer von uns ist
Holger
irgendwie
Ettmeier ist der Gründer von 100% Mensch, mit dem er auch die ganzen Songs gemacht hat. Die Songs, glaube ich, komponiert sogar. Und mit dem du auch schon ganz viele CSDs moderiert hast.
Genau, ein Moderator, der größer ist als ich auf der Bühne. Das ist auch mal ganz schön, das hat jetzt Vanessa nicht gehört. Aber
und da macht ihr auch auf der Bühne Witze drüber.
Sehr.
Größer, ne? Das habe ich auch schon
gesehen. Ja. Aber Vanessa hatte die Chance, mit Mel C dann auch wirklich zu reden. Und,
sie kam trotzdem zu dir zurück.
Wir sind vor allen Dingen gleich alt. Also
ja,
Vanessa hat sie, glaube ich, auch angekündigt auf der Bühne als eine ehemalige Schulkollegin von ihr, die sich ein bisschen besser gehalten hat, ein bisschen mehr Sport getrieben hat. Ja.
Witze auf eigene Kosten.
Natürlich, immer. Das kommt sehr, sehr gut an. Wenn man auf dieser Bühne über sich selbst lachen kann und auch über das eigene Klischee. Also,
was ist dein Klischee? Was ist das Klischee, was du da von dir selber erzeugst?
Also ich bin eigentlich die, von der man nicht erwartet, dass sie irgendeine Form von politischem Verständnis hat. Ich bin halt die Hupfdohle aus dem Theater, die auch gerne mal hohe Schuhe
was
anzieht.
Was macht dich dazu, außer den hohen Schuhen?
Außer den hohen Schuhen. Mein Beruf an sich. Also ich habe einfach, bevor ich angefangen habe, diese ernsthaften Moderationen zu betreiben.
Weil du als Sängerin bist. Denk
Sängerin,
man, die
genau.
Kann nicht, die
kann
keine
nicht,
Ahnung von Politik.
Richtig, genau. Ja. Und die, was weiß ich. Also da gab es diverse Momente, in denen ich, das kann ich glaube ich ganz klar so sagen, sehr unterschätzt worden bin. Und,
du machst in deiner Show von dir auch Witze über deine Barbie
Ich bin halt ich und habe da bediene vielleicht einige Klischees, so die man vielleicht einer Lesbe so zugestehen würde. Und dann bin ich aber auch wieder ganz, ganz anders und muss dann manchmal mich sogar verteidigen. Und
Wofür?
Dass ich also wenn man mich anguckt, sofort denkt, oh, die steht aber auf Frauen. Das passiert relativ häufig.
Gibt es auch umgekehrt, dass Leute, es geht gegen mir früher oft, dass Leute sagten, hey, du bist ja gar nicht
so tuckig.
Bist ja so? Gar nicht so ein typischer Schwuler und das auch als Lob gemeint ist?
Ja, schlimm, oder?
Das ist das Allerschlimmste.
Das ist so richtig, das gibt es viel. Ganz, ganz viel. Und dann immer sehr, sehr ausschließlich von heterosexuellen
Die das aber als Kompliment meinen und sich
ja, natürlich.
So ein bisschen wünschen, alle Lesben werden so wie du.
Alle, natürlich. So. Auch immer dieser Satz, oh, schade, dass du der Männerwelt verloren gegangen bist. So, als wäre ich jemals da gewesen. Also es ist so, vor allen Dingen immer mit so einer großen Abwertung Frauen gegenüber, die nicht so aussehen wie ich. Und zwar, weil wir alle einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. So. Und das kann ich überhaupt gar nicht ertragen. Ich finde das ganz grausam. Ich weiß es nicht. Hast du mal was über mich gehört? Hat mal jemand was gesagt über mich? Ob die überhaupt lesbisch ist? Die tut doch nur so. Die will doch nur in der LGBTQI-Sternchen-Community so richtig absahen. Nee.
Ob ich das gehört nicht. Habe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das mitschwingt bei dir. Und dass man denkt, weil du auch sehr professionell wirkst. Du wirkst halt so wie aus irgendeiner Fernsehshow entsprungen, ne? Mit deinen Kärtchen. Ne? Du bist halt sehr gut, du wirkst halt sehr professionell und du singst dann auch noch und dann denkt man, komisch, dass
die kann ja gar nicht lesbisch sein, so habe ich mir das anders vorgestellt, oder?
Das meine ich nicht, aber es ist schon, du bist da schon, glaube ich, sehr unique, oder? Hast du das nicht das Gefühl?
Ich kenne, wenige, glaube ich, die das so tun.
Das ist richtig. Unangenehm, das so auszusprechen.
Nee,
oder?
Ich denke gleichzeitig nach und mir fällt niemand ein.
Unangenehm, das so gefragt zu werden, wie gerade?
Ja, weil damit, wenn ich jetzt einfach Ja sagen würde,
ja, klar. Bist
würde
du alte?
Ich echt unbescheiden klingen.
Ja.
Ich mache das gerne, was ich mache und ich mag mich auch gerne so, wie ich bin. Und manchmal bin ich butchier und manchmal bin ich halt fammiger. Ich weiß nicht, ob es den Komparativ gibt, aber ich glaube, alle haben es verstanden. Manchmal bin ich halt etwas buschikoser. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich nicht mein Bühnen-Make-up irgendwie drauf habe. Und manchmal bin ich einfach absolut gerne auch glamourös im Paillettenkleid und mit den High Heels unterwegs. So.
Und du bist ja dann auch nicht oft oder du bist ja auch meistens dann nicht alleine auf der Bühne. Das heißt, es gibt ja dann immer auch verschiedene Typen, mit denen man sich identifizieren kann. Und da kommen wir zu dem Thema Doppelmoderation.
Ja.
Da habe ich dich schon mal gefragt, wie du das machst, weil ich bin absolut fasziniert von dir, wie du auf der Bühne mit jemand über irgendein Thema redest, was euch offensichtlich gerade einfällt, was ihr offensichtlich nicht abgesprochen habt. Und das ist dann total lustig und unterhaltsam und geistreich. Und trotzdem sagt ihr dann den nachfolgenden Künstler, die nachfolgende Künstlerin an und macht das auch noch im Wechsel so, dass man wirklich denkt, das ist irgendwie eine Punktlandung. Wie geht das? Das hab ich so wie bei dir auf Live-Bühnen wirklich noch selten erlebt.
Also ich glaube, dafür gibt es jetzt nicht unbedingt ein Rezept, außer die richtige Co-Moderation an der Seite. Also das muss schon richtig klicken vorher, sonst funktioniert das nicht. Du kannst nämlich diese Spontanität, so kommt es ja irgendwie bei dir an, die ist wirklich spontan. Also das kann man nicht alles. So ein CSD kann man nicht durchplanen mit all dem, was da schief geht und wo du hier noch 3 Minuten länger reden sollst, weil der Künstler noch nicht bereitsteht oder einfach einer der Redner erst eine Stunde zu spät da ist und so weiter. Du bist ja die ganze Zeit dabei, nach jedem Programmpunkt etwas neu zu organisieren.
Aber wie weiß das Gegenüber, wann ihr dann doch jetzt ernsthaft...
Es gibt so ein paar Tricks. Die haben Holger und ich, glaube ich, schon sehr verinnerlicht. Wir moderieren sehr gerne mit einem Funkhandmikrofon. Und wenn wir zum Beispiel beide gleichzeitig jemanden oder drei Leute interviewen von der AIDS-Hilfe des Orts, wo wir gerade sind, dann ist es so, dass wenn Holger gerade eine Frage stellt und der andere antwortet gerade und Holger meint danach, nicht eine weitere Nachfrage stellen zu wollen, dann kippt er das Mikrofon leicht nach vorne. Wenn ich das Gefühl habe, ich möchte aber dort noch dazwischen greifen und Holger hat das Mikrofon nicht nach vorne gekippt, dann nehme ich mein Mikrofon schon mal, was ich meistens hängen habe, nehme ich dann schon mal Richtung Mund. Und das sind so ganz, ganz kleine Wahnsinn. Absprachen, so, die einfach funktionieren.
So. Jetzt hat das natürlich jeder gehört und wird.
Jetzt werdet ihr die alle darauf achten wahrscheinlich. Holger, es tut mir leid. Ich habe unser Geheimnis verraten.
Aber spannend. Ja. Gibt es denn so etwas wie ein Lieblings-CSD, jetzt außer deinem eigenen, wo du sagen kannst, da freue ich mich besonders drauf?
Ach so, ich muss dazu übrigens sagen, ich habe, das ist mein allererstes Jahr als nicht mit CSD-Veranstalterin in Oldenburg. Es wäre das erste Jahr gewesen, in dem ich diese Woche nicht über das Wetter hätte nachdenken müssen und hätte mitlaufen können. So, das ist jetzt nicht der Fall und das ist sehr, sehr schade. Aber Lieblings-CSDs gibt es.
Wodurch zeichnen die sich aus?
Durch, das kann ich leider nur sagen, durch einen unglaublich gut organisierten Backstage-Bereich.
Was ist ein unglaublich gut organisierter Backstage-Bereich?
Die ganze Zeit für einen gesorgt wird. Man darf nicht vergessen, wir stehen manchmal bis zu 10 Stunden auf diesem Platz und haben keine Zeit dazu, aus diesem Backstage-Bereich rauszugehen und uns wie jeder andere bei irgendeiner Bude was zu essen zu holen. Das heißt, es muss für uns irgendwie gesorgt sein. Es muss Catering da sein. Es muss genügend zu trinken da sein. Dann ist es immer gut, wenn nicht jeder in diesen Backstage-Bereich darf. Ich weiß, alle wollen da immer rein. Es ist gar nicht so spannend, das kann ich euch sagen. Es sind sehr, sehr viele hart arbeitende Menschen dort hinter dem Zaun. Aber es gibt eben so ein paar CSDs, die lassen auch Menschen rein, die an dem Tag nichts dort zu suchen haben. So, und das ist etwas, was mich ein bisschen in Stress versetzt. So, aber es gibt
weil
eben
du angequatscht wirst? Oder?
Die ganze Zeit. Und ich bin hochkonzentriert an so einem Tag, weil ich auf so viel reagieren muss, was da stattfindet und immer die Stimmung auch mitnehmen muss. Wo sind die gerade vor der Bühne? Brauchen die jetzt mehr Riot sozusagen? Ne? Oder brauchen die mehr Krawall? Brauchen die jetzt eine seichte Botschaft? Möchten die mal emotional mitgenommen werden? So, also da bin ich ja die ganze Zeit dran. Es ist furchtbar anstrengend, man verliert eine Menge Gewicht. Und da brauche ich das nicht, wenn ich von der Bühne gehe, dass dann noch Menschen kommen, die meinen, jetzt habe ich ja Zeit. Ich muss ja erst in 10 Minuten den nächsten anmoderieren und dann mich okupieren.
Das wollte ich dir immer schon mal sagen. Was,
ne, das genau.
Musst du jetzt einfach
oder ich habe mal eine Frage. Oder kannst du mir vielleicht, oder wie
wann,
ist das
oder,
eigentlich?
Oder wann tritt eigentlich der Künstler sowieso
richtig,
auf?
Richtig, und dann denke ich so, hier ist der Plan. Genau, nee, und dann gibt es aber eben auch sehr, sehr familiär gestaltete Backstage-Bereiche von CSD-Teams, die einfach schon seit Jahren, fast Jahrzehnten zusammenarbeiten. Da läuft einfach alles. Jeder ist sich seiner Aufgabe bewusst. So, und da bin ich dann einfach gern. Und die Menschen, die den CSD besuchen, die sind auch von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Und ich kann sagen,
weil das regionale Mentalitäten sind oder weil es eine
Tradition
ist?
Ja, und andere Traditionen, die eben historisch anders gewachsen sind, weil sie ne, so aus anderen Ecken entstanden sind, irgendwie gesellschaftlich. Ich liebe den CSD in Braunschweig. Wirklich.
Was machen hinter die, abgesehen vom Backstage, besonders toll?
Also erstmal machen die 2 Tage, Freitag und Samstag, machen die auf dem Schlossplatz ihren CSD. Am Freitag Auftaktkundgebung und ein Kleinkunstfest, aber alles eben Open Air. Und am nächsten Tag ist dann die Demo und nochmal politische Abschlusskundgebung und das Kulturfest. Also es ist wirklich volle Breitseite. Und die Menschen, die auf dem CSD in Braunschweig sind, die vor der Bühne sind, sind ein sehr, sehr aufmerksames Publikum. Da habe ich das Gefühl, ich bekomme die Botschaften über die Rampe und das interessiert die Menschen, die da unten stehen. Die sind eben nicht nur für die Party da. Und die
kann man das steuern auch dramaturgisch? Kann man da was dafür tun, dass das so ist? Oder?
Ich würde gerne sagen, ich bin jemand, der absolut Massen bewegen kann, egal in welche Richtung. Aber das ist irgendwann nicht mehr steuerbar. Dann entwickelt sich unten eine Gruppendynamik. Aber ich kann natürlich, wie ich gerade eben schon sagte, wenn ich merke, mit Botschaft komme ich hier jetzt nicht weiter und da kommt gleich ein wichtiger Redner, dann gehe ich zu unserem iPad und starte einen Song.
Und singst dann
so,
was.
Und dann singe ich was und dann bekommen die das quasi als Sorbet und können sich wieder neu sortieren. So, aber man muss mit ihnen, man muss sie betreuen.
Gibt es irgendwas, was die großen CSDs auch von den kleinen lernen können?
Ja, die Wertschätzung derer, die Kunst auf der Bühne machen. Und zwar auf der einen Seite in monetärer Form. Ich finde es nicht richtig, dass nur weil der CSD besonders groß ist, seine KünstlerInnen nicht bezahlt und sagt, hier hast du Publikum. Das finde ich nicht gut, denn jeden anderen Dienstleister müssen sie bezahlen und da würden sie nicht auf die Idee kommen, denen zu sagen, das ist aber der CSD, ich gebe dir nichts. Also das, und ich finde, das hat etwas mit einer, eben mit einer Wertschätzung zu tun, meinem Beruf gegenüber. Und es gibt auch auf einigen großen CSDs so, dass eben niemand wirklich für eine Betreuung Backstage abgestellt ist und man sich sehr verloren fühlt und man nicht so genau weiß, wann man wo sein soll.
Das ist ein bisschen lieblos geworden man,
ja,
ist.
Ja, also das ist auf alle Fälle das, was ich so erlebt habe.
Glaubst du, es ist möglich, wieder CSDs zu haben, wo keine Sponsoren da sind oder ist das einfach, ist der Zug abgefahren?
Also dann müsste sich ja, das würde ja bedeuten, dass man spendenbasiert, nicht von Sponsorengeldern, sondern von Privatspenden
oder Haushaltszuschüssen oder Stiftungen oder keine Ahnung.
Genau, also das geht natürlich, da muss man natürlich darauf achten, Kulturfeste, wenn du deine Haushaltsbezuschussung haben möchtest, geht es eben nur für den Kulturteil, nicht für den politischen Teil. Eine Stadt kann nicht eine politische Demonstration bezuschussen. Das funktioniert nicht. Die Frage ist, wo kommen die Gelder her? Wenn, ich mag das auch nicht, dass da, wie zum Beispiel in Berlin. In Berlin ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass da diese ganzen Firmen mit ihren Trucks dabei sind, die auf einmal regenbogenfarben angemalt sind.
Das Argument und dann lautet natürlich, dass die sich da der Community ja auch ein Forum geben, ihren eigenen Mitarbeiterinnen auch ein Forum geben. Dass
ja, aber gab es da nicht eine Studie und eine Befragung von Mitarbeitern von eben solchen Firmen, eben genau mit der Frage, und fällt es dir jetzt einfacher, mit deiner Sexualität offen im Betrieb umzugehen und eben sich gar nichts verändert hat? Ich meine, da gab es so etwas, das suchen wir gerne raus.
Ich kenne die Studie auch und ich habe auch von einem großen Konzern, von einem Menschen, der sich darum kümmert, genau das auch bestätigt bekommen. Das ist natürlich, machen wir uns nichts vor, Marketing.
Ja.
Und wollen wir das? Also ich glaube sogar, dass es oft kontraproduktiv ist. Das ist natürlich, das ist relativ wenig Geld, was man da ausgeben kann und kann natürlich trotzdem immer mit dem Argument kommen, wenn man homophobe Strukturen im Unternehmen anklagt, hey, wir sind doch sogar auf dem CSD.
Genau.
Und deswegen bin ich der Meinung, man müsste die Schwelle noch sehr, sehr, sehr viel höher machen. Also man müsste gucken, also wie ist tatsächlich die Arbeit, wie sind die Netzwerke, was tun die tatsächlich?
Ja, ja.
Und dass man natürlich, und vor allem, ich finde, man muss gucken, dass auf diesen Wägen auch tatsächlich eine diverse Crowd ist. Ja, dass das nicht ein paar privilegierte Szene-Leute sind, die sich da zeigen, weil es kann nicht sein, dass der CSD daraus besteht, dass unten Leute gaffen und oben Leute.
Das darf ein Teil sein, aber es darf nicht irgendwie komplett so sein. Definitiv. Da bin ich total bei dir. Das finde ich auch. Von mir aus kann der Berliner CSD-Demozug um einiges kürzer sein, aber dadurch eben mit.
Es braucht nicht so viele Wagen.
Wagen. Und wir wissen doch sowieso, die letzten Wagen kommen immer an, da ist das Kulturfest schon vorbei.
Ja.
Die bekommen davon gar nichts mit. Was ich ziemlich toll fand, allerdings in Berlin ist ja auch hatte ja auch die evangelische Kirche einen großen Truck. Und das Ganze ist dann eben auch, weil das etwas Besonderes noch immer ist, in Oldenburg läuft die Kirche schon seit Jahrzehnten mit einem Bollerwagen mit, aber hier in Berlin war das eben, ist das erst
seit
ein paar Jahren.
Da reicht doch
kein
Bollerwagen.
Genau, so, und das wurde dann auch gleich vom ZDF begleitet, weil es eben was Besonderes noch ist. So. Finde ich aber auch richtig so, denn das bedeutet nämlich auch, dass vielleicht da noch der ein oder andere.
Die Kirche darf, Unternehmen dürfen nicht, aber die Kirche Darf zum Beispiel die katholische Kirche,
wenn
dürfte
man sich,
die,
warte kurz, wenn, nee, die katholische Kirche, das würde sie auch nicht tun, das macht sie ja auch nicht. Sie kann ja nicht etwas widersprechen, was konstitutiv gegen ihre eigenen Ansichten spricht. Das macht keinen Sinn. Aber
doch,
die evangelische
Kirche
hat die Ehe für alle geöffnet, bevor es den Bundestagsbeschluss gab. Also, die Parteien dürfen wir mitfahren lassen und die Kirche nicht, obwohl die schneller war.
Jetzt sind wir mitten im Thema Religion. Okay, du weißt, ich bin nicht religiös, du bist religiös. Wie wichtig ist das Thema Religion für dich?
Konkretisiere die Frage. Du meinst jetzt auch in
queeren generell, ist das etwas, was dich täglich begleitet? Es gibt ja Menschen, die sagen, ich bin grundsätzlich religiös, aber spielt in meinem Alltag keine große Rolle.
Und dann gehe ich halt Heiligabend und hole mir den Segen ab. So,
das, ja, gut, das tun ja auch Leute, die mit Religion gar nichts zu tun haben.
Und das finde ich auch in Ordnung. Jeder darf,
aber für dich
möchte.
Ist es Teil deines täglichen Lebens.
Nicht Religion, sondern mein Glaube. Ich glaube, da muss man nämlich Begrifflichkeiten auch unterscheiden. So sehr wir in LGBTQI-Kontexten so darauf bedacht sind, mit Begrifflichkeiten sehr genau umzugehen, sollte man das hier nämlich genauso. Also der Unterschied zwischen Kirche als Institution, Kirche als Gebäude, Religion und Glaube, also da sollte man sehr differenzieren.
Ist denn dein Glaube etwas, was zu deinem Queersein passt, oder ist es ein Gegensatz, den du irgendwie aushalten musst?
Im Gegensatz zu anderen Momenten in meinem Leben habe ich mich im Queersein von meinem Glauben jederzeit getragen gefühlt und hatte keine Zweifel. Und das bedeutet sehr viel als Christin. Zweifeln gehört ja zu unserem Glauben dazu. Aber da kann ich wirklich sagen, ich habe mich getragen und aufgehoben gefühlt.
Das heißt auf gut Deutsch, der Gott, an den du glaubst, für den ist Queersein, für den ist auch die Ehe zwischen zwei Frauen okay.
Der hat mich genauso gemacht, wie ich bin. Und das hat er ganz gut hinbekommen, finde ich.
Und das Argument der Katholiken beispielsweise heißt ja mittlerweile, ja, ihr dürft ja meinetwegen so sein, wie ihr seid, aber dann dürft das nicht ausleben. Das heißt auch das Ausleben, also sprich, reden wir über Sex, reden wir über Heiraten.
Oh mein Gott.
Das ist alles mit dem Gott, an den du glaubst, in Ordnung.
Ja.
Dann kann ich mich bei der Ehe für alle Diskussion dran erinnern, da gab es ja im Fernsehen viele Diskussionen von religiöser Seite oder auch von konservativen Parteien mit religiösen Argumenten geführt worden sind, wo diese ganzen Bibelstellen.
Oh Gott, ja.
Aber warst du auf der Ebene auch schon mal, das dann mit anderen Gläubigen, diese Bibelstelldiskussion führen
und,
zu müssen?
Ja, und zwar auf Einladung sogar, also manchmal ungefragt, Morddrohungen von evangelikalen Menschen erhalten, weil ich ja CSD-Gottesdienste auch organisiere, waren die Fundis nicht ganz so einverstanden mit. Aber ich wurde auch schon mal eingeladen vom EC, das ist kurz für Entschieden für Christus, überkonfessionell, aber eben auch sehr fundamental.
Ne? Also, was heißt fundamental?
Also sie glauben an eine hohe verbal Inspiriertheit Gottes in der Bibel. Das heißt, ziemlich viel lesen sie wortwörtlich.
Also Jesus ist über das Wasser gelaufen und Adam und Eva sind tatsächlich...
Und Rippe immer. So das ganze Programm. Und
Das heißt, es sind auch Kreationisten, die glauben, dass die Erde erst seit 7000 Jahren...
Nee, das nicht unbedingt. Also ich sage nur an eine hohe verbal Inspiriertheit, nicht gänzlich. Aber... auch unter denen gibt es vielleicht Kreationisten, das habe ich jetzt nicht abgefragt. Aber es war eine junge Erwachsenengruppe und die haben dann nämlich gesagt, Homosexualität, also von unserem Gefühl her müsste das ja eigentlich total richtig sein, aber wir bewegen uns glaubenstechnisch in Kontexten, da steht, dass das eine Sünde ist und dass es nicht darf. Und dann haben die mich gefragt, ob ich zu ihnen kommen könnte, um mit ihnen darüber zu sprechen. Und das fand ich einen großen Schritt von denen. Und bin ich auch gerne gekommen.
Sünderin?
Das sind wir alle. Das ist das Schöne. Sünder sind wir alle. Aber in diesem Kontext
also
wäre ich dann eine.
Also im Sexualmoral-Kontext.
Genau. Und da haben die natürlich, die waren sehr, sehr gut vorbereitet und sie waren aber bei jeder Frage, die sie mir gestellt haben, hatten sie immer Angst, dass sie mich mit der Frage verletzen. Und haben deswegen immer vorher gesagt, das soll jetzt überhaupt nicht verletzend wirken. Und haben dann erst ihre Frage gestellt. Es hat ein bisschen gedauert, dass sie da auch freier wurden. Und die haben natürlich diese Bibelstellen, von denen du sprichst.
Du hast ja schon besser im Kopf als ich. Da geht es um Männer, die bei Männern liegen.
Und genau, du sollst dich nicht neben einem Mann, ja, genau, und eine Frau soll sich nicht und so weiter. Dann aber eben auch, es gibt diesen einen Satz, was Gott erzürnt, und das ist Hexerei und dass du nicht zwei verschiedene Stoffe am Körper tragen kannst und Homosexualität. Und das Schöne ist, weißt du, wie lange das Wort Homosexualität schon existiert?
100 Jahre.
Genau. Wann ist nochmal die Bibel geschrieben worden?
Etwas länger her.
Richtig. Also, was stand da, bevor da Homosexualität stand?
Na gut, aber es ist ja beschrieben worden, dass da Männer bei Männern liegen.
Nee, eben nicht. Da steht Päderastie. Und ich glaube, da können wir uns an der Stelle sehr, sehr einig sein, dass wir das auch nicht gut finden. Hat mein Stiefvater, der auch evangelische Theologie studiert hat, hat auch zu mir gesagt, aber sogar wenn es dort stehen würde. Na und? Ist das nicht von Menschen geschrieben worden? Müssen wir nicht den soziokulturellen Kontext betrachten, wann es geschrieben worden ist? Und sagen wir nicht auch als Christen, Gott spricht zu uns durch das lebendige Wort, also das, was wir jeden Tag erleben, und nicht durch das Geschriebene? Das ist immer wieder... Du musst immer wieder das prüfen, was in dieser Bibel steht. Das ist jetzt so der luthersche Gedanke, ne? Über den brauchen wir heute nicht reden. Der regt mich sehr auf, und das, obwohl ich evangelisch-lutherisch bin.
Ganz kurz, warum?
Also, wer schon so viel wusste und so viel begriffen hatte und die Freiheit zum Denken, zum Lieben, zum Leben geschenkt hat, der das dann nicht hinbekommen hat, kein antisemitisches und frauenfeindliches Arschloch zu sein, das finde ich, ist schon fast eine Leistung. Aber das ist auch etwas, meine Tante sagt immer, wenn sie dann irgendwann gestorben ist und sie trifft Luther, wo auch immer, dann möchte sie mal fragen, was er
also
da nicht
begriffen
hat.
Also du machst das Kunststück, queer und gläubig zu sein, und das Kunststück, evangelisch und gegen Luther zu sein.
Ja, ich finde, man kann sich da nicht in Schubladen pressen. Also ich kann von mir behaupten, die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen zu haben. Und ich habe keinen Wahrheitsanspruch für andere, was meinen Glauben betrifft. Und deswegen...
Das heißt aber, wenn du über diese Bibelstellen dann sprichst und du sagst, es ist eigentlich ja fast egal, was da steht, weil es haben Menschen geschrieben... Das ist auch eine Ebene, auf der jemand schlecht mitgehen kann, der
ja, dann
sehr
kann, genau.
Gläubig ist.
Wenn derjenige so sehr am Text hängt, dann sage ich ihm, okay, aber dann guck in den Urtext hinein. Was steht da? Was stand da wirklich in einer anderen Sprache? Was stand da eigentlich für ein Wort?
Aber ist das nicht so, Entschuldigung, wenn ich gerade unterbreche, weil ich habe diese Diskussion auch geführt mit Christinnen und Christen im Rahmen der ganzen Ehe für alle Sache.
Ja.
Und ich habe mir irgendwann abgewohnt, ich rede nicht mehr über Bibelstellen, ich rede auch nicht über Koranstellen, weil natürlich immer jeder alles mit allem begründen kann. Und es keine Haltung gibt, die nicht auch aus oder gegen die Bibel, aus oder gegen den Koran begründet wird. Und ich irgendwann sage, okay, das ist euer Problem, das ist euer innerchristliches
Absolut.
Problem. Ich erwarte nur, dass das in unserer politischen Diskussion gar keine Rolle spielt.
Richtig.
Absolut. Und so weiter würdest du auch gern.
Ja, ich bin für eine strikte Trennung von Staat und Kirche, so sagen wir es ja, absolut.
Wie strikt dürfen die Kindergärten betreiben?
Bitte?
Sollen die christlichen Kirchen Kindergärten betreiben?
Wenn ich ein Kind hätte, oh Gott, wenn ich ein Kind hätte und ich möchte gerne, dass das in meinem Glaubenssinne erzogen wird, nicht erzogen wird, sondern begleitet wird, dass ihm Geschichten erzählt werden von Regenbogen zum Beispiel, von Hoffnung, von Zuversicht, und dass auch die 3 Stunden am Tag, in denen es vielleicht im Kindergarten ist, dann finde ich das in Ordnung, dass es dann auch einen evangelischen Kindergarten
zum
Beispiel
gibt. Aber du
weißt,
dass es in vielen Regionen überhaupt keine Alternative gibt, dass du überhaupt nicht in die...
Das wollte ich dazu jetzt noch sagen. Also, unser soziales System in Deutschland ist einfach total aufgebaut. Wir können jetzt nicht von jetzt auf gleich sagen, das darf es alles nicht mehr geben. So. Das funktioniert nicht, weil dann ist ja...
Aber guck an, was in Polen passiert. Das heißt, diese ganze Doktrin in Polen, die darin besteht, LGBTI als... eine Art Ideologie zu bezeichnen, als etwas zu bezeichnen, was nicht zu diesem Land gehört, was nicht zur Gesellschaft gehört und was ja auch
du
zu unserer Ausgrenzung führt.
Ja, du hast völlig recht, dass es diese Möglichkeit gibt. Die Frage ist halt nur, wenn eine evangelische Kirche eine Kita einrichtet, einrichtet, wie auch immer, die sich um Kinderbetreuung kümmert. Warum die nicht? Weil das genauso Kinder sind, die da drin sind, genau so eine staatliche, also eine Unterstützung bekommt, zumindest wie eine, die nicht evangelisch ist. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Das kann ich dir an dieser Stelle nicht sagen. Ich habe schon oft mir überlegt, was, wenn es um existenzielle Themen geht, wenn es gar nicht um ein fiktives Kind von mir geht, sondern was ist, wenn ich in die Palliativmedizin muss, wenn ich dabei bin zu sterben, wenn ich in ein Heim muss, wo will ich hin? Und ich möchte irgendwo hin, wo die Menschen ähnlich denken wie ich und ähnlich glauben wie ich. Wenn wir jetzt sagen, das sind alles Einrichtungen, die keine Zuschüsse von staatlicher Seite mehr bekommen, dann habe ich diese Möglichkeit nicht. Wie machen wir das dann? Muss ich also jetzt dafür sorgen, dass ganz, ganz viele andere Christinnen jetzt, also ich weiß gar nicht, wie das gehen soll infrastrukturell. Hast du da eine Idee?
Nee, das ist auch tatsächlich gerade nicht mein Problem. Mein Problem ist gerade, dass die katholische Kirche gerade mit dem Thema Frühsexualisierung, mit dieser riesen Kampagne, die sie gerade gegen unsere Minderheiten fährt, dass ich finde, dass das total verharmlost wird, indem man sagt, ist doch okay, ist doch nicht so schlimm, ist doch nur ein Kindergarten. Und ja, aber natürlich werden die Kinder da nicht indoktriniert, aber natürlich werden Familien dazu gezwungen, ja, weil sie kein anderes Angebot haben, das Kinder okay dort zu finden.
Natürlich.
Ja, das okay zu finden, als ob der Katholizismus, so wie er, sag ich mal, strukturell in diesem Land...
Und das ist total schlimm.
Und ich finde das wirklich schlimm, weil es unter anderem dazu führt, dass niemand beispielsweise oder fast niemand außerhalb unserer Communities den Verhältnissen in Polen widerspricht. Weil man irgendwie denkt, naja, das sind halt Katholiken, so sind sie halt. So sind
wie
sie
gefährlich.
Halt. Sie sind halt gefährlich. Aber wir sind natürlich trotzdem beide dafür, dass jeder seine Religion und seinen Glauben und alles das.
Ja, klar. Also wir waren schon mal in diesem Land an einem Punkt, wo das mit der Religionsausübung echt schwierig wurde. Und da, das ist halt eine Gratwanderung. Und da gibt es eben so Menschen wie mich, die sich das für sich und ihr Leben wünschen. Und dann gibt es Menschen wie dich, die sich das ganz anders wünschen und trotzdem müssen wir gucken, dass wir es beide hinbekommen, ohne dass die jeweilige Freiheit des anderen da irgendwie
nur darum
gefährdet
geht's.
Ist. Genau.
Was ist problematischer in deinem Glauben oder in deiner Religion queer zu sein oder in deinem Queerness diesen Glauben zu haben? Also wo kriegst du mehr Verständnis, wo musst du mehr erklären?
Also ich bin, meine größten Anfeindungen habe ich als Christin innerhalb der LGBT-Community, nicht andersrum. Also ich kann jetzt natürlich auch nur von meinem Glauben sprechen. Ich klammer jetzt explizit den katholischen Glauben aus, denn der hat mit mir so viel zu tun wie mit dir. Nämlich nichts.
Ich bin getauft. Also,
ja. Ach so, dann guck mal, dann hast du sogar noch mehr damit
zu tun.
Einen
Katholiken
du bist
Hintergrund,
wenigstens unfreiwillig katholisch irgendwie.
Du weißt, dass man offiziell nicht mehr rauskommt. Ne?
Das heißt,
du kannst dich ja nicht mal.
Das heißt, du bist noch nicht mal Heide, ne?
Ich bin natürlich ausgetreten, aber das akzeptieren die natürlich nicht. Ne? Du musst zwar keine Kirchensteuer zahlen, aber du bist offiziell noch in deren System.
Ja, aber ich habe viel, viel größeres Unverständnis innerhalb der unserer Community Christin zu sein, als andersrum. Natürlich auf der katholischen Seite absolute Ablehnung und
was ist auf der Queerseite die Ablehnung?
Absolutes Unverständnis, auch Beschimpfungen, wie ich mit so einem Scheißverein kooperieren könnte, ob ich total dumm wäre, an etwas zu glauben, wie Jesus, all solche Dinge. Und
wie gehst du damit um?
Ich habe ein ganz, ganz großes Verständnis für diese Menschen entwickelt, im Sinne von nicht Verständnis von, ach ja, der Arme, der weiß es nur noch nicht besser, keine Sorge, das meine ich nicht, sondern ich kann die Verletzung, die Kirche angestellt hat in ihrer kompletten Geschichte der Existenz von Kirche, die kann ich absolut nachvollziehen. Und ich kann jede Ablehnung und Abwendung von dieser Institution kann ich absolut verstehen. Denn diese Verletzung, die Kirche betrieben hat in den letzten, keine Ahnung wie viel tausend, jetzt fast 2000 Jahren, die kann man nur versuchen gut zu machen, aber das wird man wahrscheinlich gar nicht schaffen können.
Du hast jetzt in einem nicht-christlichen Podcast die Chance als Abschluss,
oh mein Gott, Amen,
was Christliches uns auf den Weg mitzugeben.
Was Christliches?
Was wäre das? Gibt es irgendwas, was jetzt passt?
Also, ich würde sagen, wenn man sich schon das gleiche Symbol teilt, nämlich den Regenbogen, der so bezeichnet ist, eben für die LGBTQI-Sternchen-Community, aber eben auch für das Christentum, dann sollte man sich mehr darauf besinnen, was man gemeinsam hat. Und ich glaube, das ist das absolute Gebot der Liebe. Nicht ständig darauf achtet, was dich von mir, was mich von dir unterscheidet.
Ich lasse das jetzt so stehen.
Amen.
Ich nicht Amen, ich null Amen. Annie, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass ihr zu Hause zugehört habt. Bitte kommentiert, bitte vor allen Dingen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt sofort diesen Podcast abonnieren. Hört das nächste Mal wieder rein. Danke dir, danke euch.
Ich danke für die Einladung und dass du mich so viel wirres Zeug hast auch reden lassen. Ich habe das Gefühl, wir können jetzt noch 3 Stunden weiterreden.
Das machen wir demnächst. Aber erstmal hier ein Schnitt. Alles Liebe, danke euch. Ciao.